Herr Mauenbrecher, wie funktioniert das, Lieder zu schreiben, Lieder zu dichten? Was kommt zuerst? Irgendeine Textzeile, irgendeine Beobachtung oder ist das irgendeine Melodie, mit der Sie anfangen? Oder ist das immer irgendwie anders?
Ist immer irgendwie anders. Als ich sehr jung war noch, da waren es meistens kleine Musikfetzen, die ich mir am Klavier ausgedacht hatte und wo ich dann ein bisschen zaghaft noch versucht habe, die mit Gedichten, die ich schon geschrieben hatte, zu verbinden. Und als ich gemerkt habe, das funktioniert manchmal ja doch, habe ich das eigentlich von vornherein so gestaltet, dass ich mir Musik ausgedacht habe, zu der man ganz gut reimen kann. Und so waren eigentlich diese ganz frühen Sachen erstmal Musik geprägt und die Worte kamen später dazu. Irgendwann hatte ich ja so eine Zeit, wo ich ganz viele Lieder produzieren musste für eine Lesebühne, die ich mit Horst Evers und Boff Bjerg zusammen gemacht habe. Da war das so, dass wir jeden Monat das Thema geändert haben. Ich musste Monat für Monat 2 Stücke schreiben. Und da stand natürlich der Text im Vordergrund und die Musik war die reine Dienerin. Irgendwie in letzter Minute noch schnell irgendwas ausgedacht, damit es überhaupt funktioniert. Aber auch da sind Sachen bei rausgekommen, auf die ich nie mehr verzichten wollte. Und jetzt mittlerweile habe ich am meisten wieder Spaß dran, erst mir schöne Musiken auszudenken und danach Texte zu finden, die vielleicht zu der Musik passen. Das kommt mir jetzt wie so ein Luxus vor, weil wieder mehr Zeit überhaupt zum Komponieren da ist.
Nun sind Sie ja auch kein Anfänger, also weil Sie eben schon sehr viele Lieder geschrieben haben und sehr viel Erfahrung haben. Bestimmte Dinge werden sicher dadurch einfacher, aber hat man nicht das Gefühl, irgendwann habe ich schon mal gemacht, das bleibt so, das ist da, über dieses Thema habe ich schon mal ein gutes oder ein zufriedenstellendes Lied geschrieben, da muss ich nicht nochmal rangehen? Werden die Themen weniger oder werden die mehr?
Die Themen werden nicht unbedingt weniger. Also was so ein bisschen ausgereizt ist, ist eine bestimmte Herangehensweise, also eine bestimmte Form. Da habe ich tatsächlich manchmal das Gefühl, das habe ich schon gemacht. Wenn ich was sehr Effektives schaffen will für den Moment, dann kann ich mich darauf verlassen. Das habe ich schon mal gemacht. Das wird gut gehen, wenn ich es nochmal mache. Aber wenn ich was Neues erforschen will eigentlich, und das ist eigentlich das Schönste am Liederschreiben, irgendwie was zu erkunden, was man noch gar nicht so genau weiß, dann muss ich mir neue Formen suchen. Und das ist ein Prozess, der mich selber immer wieder fordert und anstiftet.
Haben Sie nicht das Gefühl, dass irgendwann diese Lust, was Neues zu entdecken, aufhört? Bleibt das so?
Bisher noch. Ich weiß nicht. Also so richtig alt bin ich ja noch nicht. Keine Ahnung. Also bisher habe ich nicht das Gefühl, nichts mehr wissen zu wollen.
Was hat Sie angestiftet?
Ganz am Anfang bestimmt Einsamkeit. Also ich war so ein Typ, der als Kind war ich ein Einzelgänger und hatte überhaupt keine Lust zur Schule und war auch immer mit eigentlich eher wenig Leuten befreundet. Das wurde dann in der Pubertät anders, aber trotzdem war ich in mir drin eher so der Zurückgezogene und der Beobachter. Und das hat mich angestiftet so in der doppelten Art. Einmal, um mir selber die Zeit zu verschönern durch irgendwas, was ich erfinde. Und nun bin ich mit den Händen sehr ungeschickt. Also war die Musik das, was sich so aufdrängte und die Worte auch. Und zum anderen natürlich, so wie manche Jungs sich eine Gitarre kaufen, um Mädchen zu erobern, war das natürlich bei mir auch so, dass man dadurch in die Gemeinschaft mehr reinkam und irgendwas hatte, mit dem man auch so ein bisschen angeben konnte. Also in dem Sinn beides.
Herr Mauenbrecher, Sie kommen aus Berlin, Ihre Eltern sind da auch schon gewesen, also Sie sind richtig Ur-Berliner, kann man sagen, nicht jemand, der zugezogen ist nach West-Berlin, wie das ja auch viele gemacht haben. Es gibt in einem der letzten CDs, gibt's ein Booklet, in dem Sie eine, was wie so eine autobiografische Skizze, so eine Erinnerung an die Zeit vor ziemlich genau 40 Jahren abgedruckt haben, an den Herbst, den frühen Winter 1977. Das ist dann auch die Erinnerung außerdem an den sogenannten deutschen Herbst, also an die Schleierentführung und die Toten aus Stammheim und so weiter, wo Sie dann im zweiten Teil aber auch davon sprechen, wie Sie Randy Newman entdeckt haben. Zum ersten Teil vielleicht einmal, welche Erinnerung haben Sie an diese Zeit, diese gerade in West-Berlin natürlich auch sehr politisch umkämpfte, aber auch ja sehr aufgeheizte Stimmung. Wie haben Sie die in Erinnerung von heute aus?
Ja, als Also wir hatten damals, glaube ich, auf der einen Seite sehr utopische Vorstellungen vom menschlichen Zusammenleben und was alles vielleicht auch in unserer Lebenszeit noch möglich und erwartbar wäre. Also so ein Übergang vom Kapitalismus zu einem freieren Sozialismus als dem, der nun auf der anderen Seite der Mauer praktiziert wurde. Das hat man sich damals tatsächlich in unserem Alter, Mitte 20, vorgestellt, das käme alles noch. Wäre jetzt dann schon da. Also mit Ende 60 sollte das dann so schon so passiert sein. So haben wir damals gedacht. Und gleichzeitig auch eine große Bitterkeit über das, was um uns herum vorging. Also so, das war ja damals wirklich auch noch so, dass wenn man eine bestimmte Kleidung trug, Kutten oder so, dass es passieren konnte, dass man einfach aus irgendeinem Zug rausgerissen wurde, durchsucht wurde und eigentlich wie ein Stück Dreck dann irgendwie auf dem Bahnhof stehen gelassen wurde, ohne jede Entschuldigung, wenn die nichts gefunden hatten und sehen konnte, wie man dann mit irgendeinem anderen Zug mit doppeltem Fahrgeld weiterfährt. Und das hat viele auch in einer Art verbittert oder dass sie ihre Berufe gar nicht ausüben durften. Ich meine, heute sind Lehrer, die ganz offensichtlich den Nazi-Gruß machen und Nazi-Parolen predigen, sind lebenslang bestallte, mit Pension ausgestattete Gesamtschullehrer in Hessen. Und damals durfte jemand, der mal die Internationale mitgesungen hat, als Student nie Lehrer werden. Also das ist schon eine riesige Diskrepanz.
Ja, natürlich ist das dann im Vergleich besonders krass, dieser Kontrast, das stimmt. Sie schreiben in dieser Skizze, oder wie würden Sie es beschreiben, also so eine biografische Erzählung ist das im Grunde, beschreiben Sie auch, dass natürlich die Situation da, auch, ich glaube, es ist ein WG-Tisch, von dem Sie sprechen, wo man drum herum gesessen hat, wo schon der Gedanke an etwas wie Mitleid oder an eine, sagen wir mal, eine andere Perspektive mal einzunehmen, das war schon Verrat irgendwie.
Ja.
Man war schon irgendwie festgelegt auch mit seiner Meinung irgendwie. War das so eine szenische oder war das so eine Szene, in der man sich so bewegt hat? Haben Sie sich da so bewegt?
Ja, das war eine kurze Zeit lang. Das war tatsächlich so 76, 77 eine kurze Zeit, wo diese Diskussion, geht man in den bewaffneten Widerstand von einigen so geführt wurde, dass man dazu Ja oder Nein sagen musste. Und das hat mich eigentlich immer ziemlich belastet, weil meine innere Uhr hat immer gesagt, du gehst da ganz bestimmt nicht hin, weil du würdest da auch alles falsch machen. Also ich wäre der Ungeschickteste in irgendeiner Terrorgruppe. Das würde ich auch niemandem zumuten wollen.
Eine Vorstellung, die man auch gar nicht haben möchte, aber dann stellt ja das Leben auch andere Weichen. Ich möchte jetzt mal zum zweiten Teil dieser Skizze kommen. Da beschreiben Sie, wie Sie ein Album von, also damals sagte man eine Schallplatte von Randy Newman, aufgelegt und dann gehört und dann auch irgendwie was verstanden haben, wie ein Lied gemacht wird oder wie er Lieder gemacht hat.
Genau.
Was war das für ein Erlebnis?
Naja, das war wirklich wie eine Befreiung, weil Randy Newman hat auf der einen Seite alle Klischees an sich, die ich damals als Negativklischees gesehen habe, mittelständischer Amerikaner, gut genährt, gefälliges Klavierspiel, freundliche Ausstrahlung. Wenn man dann aber diese Lieder sich genau angehört hat und dieses eine, was ich da als Beispiel genommen habe, Jolly Coppers über hoch aufgerüstete Polizisten, die in die Stadt eindringen, dann ist das so eine, auch meine eigene damalige Denkweise und Befindlichkeit widerspiegelnde Art, die Welt zu sehen, voller Gewalt und gleichzeitig voller Hoffnung auch. Und mit einem großen Sprachwitz und mit einer Lakonie das alles geschildert. Und das erreicht er, indem er sich in den Feind reindenkt. Und dann ist der auch nicht mehr der Feind, sondern dann ist auf einmal eine Verbindung da. Zwischen dem, der sich das ausdenkt und dem, den er da darstellt. Und das war für mich befreiend. So kann man es machen. Und dann wusste ich, wie ich meine eigenen Lieder anlegen kann.
Bevor wir dazu kommen, hatten Sie vielleicht oder Ihre Eltern andere Pläne? Sie haben Germanistik studiert, Sie haben promoviert. Was hätte aus Ihnen werden können? Ein Lehrer, ein Professor? Ihre Eltern waren Bibliothekare, so etwas vielleicht?
Einmal muss man ja sagen, Eltern haben immer andere Pläne. Und Kinder werden sich in den meisten Fällen dagegen wehren, gegen diese Pläne. Bei mir muss ich sagen, dass meine Mutter eigentlich die Kreativere war, aber gleichzeitig auch diejenige, die am meisten wollte, dass ich nicht freiberuflich tätig bin. Wozu auch, also man auch sagen muss, sie ist ein Bauernkind und für sie war es eine riesige, also was ganz Tolles, als Mädchen studieren zu können, so in 30er Jahren. Und mein Vater kommt so aus dem oberen Mittelstand, die Eltern Schauspieler, und der hat das sehr gelassen gesehen und hat immer gesagt, mach das, wonach dein Herz verlangt. Und das, also das war für mich sehr beruhigend, dass einer da war, der gesagt hat, es wird schon gut gehen.
Also dieser Bühnenhintergrund, den Sie da beschrieben haben oder gerade angedeutet haben, der war ja dann auch schon, na sagen wir mal, eine Möglichkeit, wie man sein Leben bestreiten kann, weil Ihre Großeltern auf der Bühne gestanden haben. War das immer etwas, was man eben auch machen kann so?
Ja, also ich habe mich nie so als Schauspieler gesehen, aber als jemand, der vielleicht andere auf der Bühne erreichen kann. Allerdings hat es auch einen Umweg gebraucht. Also ich war ja ein sehr schüchterner Mensch. Habe diese Lieder geschrieben, hatte erst immer das Gefühl, besser ist, wenn andere die singen und ich spiele im Hintergrund Klavier. Und dann habe ich aber auch mein Studium finanziert durch Reiseleitungen und habe alte Rentner durchs Land gefahren. Also gefahren hat der Busfahrer und ich habe ihnen was vom Pferd erzählt, über die Gegenden, die ich zum Teil selber gar nicht kannte und so. Und so eine Schar von Leuten, die auf Reisen sind und die über 60 sind, das ist schon auch ein Haufen, den man in Schach halten muss. Weil wenn es eine Möglichkeit gibt, sich zu beschweren oder irgendwas nicht gut zu finden, dann wird es immer welche geben, die den Rest aufhetzen und dann hast du eine Meute vor dir. Und ich konnte mit denen dann nach ein paar Pleiten ganz gut umgehen. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, wenn du das hinkriegst, dann kannst du eigentlich auch deine eigenen Lieder selber singen. Weil schlimmer als die ist so ein normales Publikum ja bestimmt nicht.
Schlimmer kann es nicht werden. In welche Länder haben Sie bereist? In welchen Ländern haben Sie diese Reise?
Na, war mehr so, also von West-Berlin fährt man gerne in den Harz, in die Oberpfalz, in den Bayerischen Wald. Und das Weiteste war Österreich, Vorarlberg oder in der anderen Richtung Kopenhagen. Das in Kopenhagen war heftig, weil ich war nie da gewesen und auf der Fähre hat der Fahrer mir gestanden, dass er auch nie da war. Und da haben wir dann statt Stadtrundfahrt am ersten Tag erstmal eine Buspanne vorgetäuscht und haben uns auf eigene Faust mit dem Bus die Stadt angeguckt und dann am nächsten Tag die Stadtrundfahrt gemacht.
Okay, auf jeden Fall haben Sie einen Weg gefunden, das noch gerade zu bieten.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das der richtige Sprung ist, aber wir versuchen es mal. Dann sind Sie aufgetreten mit Ihren Liedern und Sie sind Menschen aufgefallen, die davon nicht nur irgendwie angetan waren, sondern begeistert waren, die gesagt haben, das ist was, das muss man irgendwie noch größer machen. Damit müssen wir Schallplatten aufnehmen, die müssen wir auf der Bühne unterstützen. Ich habe hier ein paar Namen stehen, Herwig Mitteregger, Jim Rakete, die anderen Musiker von Spliff beispielsweise. Wenn man von heute drauf guckt, würde man sagen, ja, Spliff, die kennt man natürlich. Kurz vorher waren Spliff noch die Nina Hagen Band, also und die würde hätte man unter Punk einsortiert und sie schreiben definitiv keine Punkmusik, sondern sie schreiben vielleicht kritische oder kabarettistische, aber auch andere Lieder. Wie geht das zusammen? Ist das nur das Schubladendenken von Journalisten oder von Leuten, die das irgendwie einsortieren wollen oder war das eine durchlässige Musikszene damals in Berlin?
Also die war damals sehr durchlässig und sehr offen und das Gemeinsame ist in jedem Fall der Versuch, deutsche Texte zu machen, die sich nicht an den unmittelbaren Vorgängern orientieren. Also weder am lustigen Schlager noch an der damals ja doch sehr so aufs Innerliche bezogenen Liedermacherei der tiefsinnigeren Art. Also das beides lehnten die Spliffer, allen voran Herwig Mitteregger, der ja auch selber tolle deutschsprachige Songs geschrieben hat, wie Déjà-vu oder so. Das lehnten die ab und ich auch. Und das war praktisch, ja, das war die Brücke, auf der wir aufeinander zugehen konnten. Und damals war ja, das war ja ganz kurz vor dem, was man dann Neue Deutsche Welle genannt hat, da war ja wirklich irgendwie eine riesige Offenheit. Da haben ja Leute, die Ja, die eigentlich aus der Werbung kamen, mit welchen, die aus eben ganz linken Zusammenhängen kamen, zusammen Bands gegründet und man wusste noch gar nicht, worauf das rauslaufen wird, nur dass eine riesige Nachfrage nach sowas war, dass so ein Hunger da war nach einer neuen Form von deutschsprachigem Zeug.
Ja, Sie haben es schon beschrieben, es gab natürlich dann diese Entwicklung dazu und auch gleichzeitig diese Liedermacher, die es dann auch schon gegeben hat, also aus verschiedenen Strömungen, also politische Liedermacher, aber auch sehr ja, lyrische Liedermacher, die so vielleicht, wie sagen wir mal, wie André Heller oder so Dinge gemacht haben, aber auch immer wieder Engagierte. Und Sie haben sich dazwischen irgendwie sortiert. Ich habe gelesen, Vorbilder von Ihnen damals, vielleicht auch heute noch, waren Hans-Dieter Hüsch und Konstantin Wecker zum Beispiel. Mhm. Würden Sie immer noch sagen, nur haben die auch immer an den Tasten gearbeitet oder am Klavier gesessen, das ist immer noch so, dass Sie die immer so dabei haben, wenn Sie Lieder schreiben? Wie ist das?
Bei Wecker war es, würde ich nicht sagen Vorbild, sondern Wecker habe ich sehr früh schon kennengelernt. Das weiß er wahrscheinlich gar nicht, weil der schon in den 70er Jahren mit so einer Clique von Studenten, die den aus München kannten und die mich mal nach München eingeladen haben. Und viel später haben wir uns dann angefreundet. Und Wecker war für mich immer jemand, den ich toll finde, aber der war kein Vorbild. Ich wollte nie die Sachen so machen wie er. Weil mir das, ja, also meine Art ist anders, so um das mal einfach dabei zu sagen.
Ist ja eine sehr spezielle, persönliche Art.
Also, Und Hans-Dieter Hüsch war und ist tatsächlich ein Vorbild, weil den habe ich auch kennenlernen dürfen und wir waren dann am Ende auch, würde ich sagen, befreundet. Also ich finde, das ist ein großartiger Künstler gewesen, der tiefe Radikalität mit ganz tiefer Freundlichkeit verbinden konnte. Also der war unkorrumpiert bis dort hinaus und er hat in seinen Programmen so lustige und so volksnahe Sachen machen können und gleichzeitig die dann immer wieder auch abgebrochen und zu so seltsamen und völlig solipsistischen, also in sich gekehrten Dingen manchmal die Nummern enden lassen und was auch ein formaler, großer Mut ist. Also ein Mensch mit einem Universum in sich. Also auf Hüsch lasse ich wirklich nichts kommen.
Vor kurzem ist ja, oder vor einigen Jahren ist eine Live-CD mit Ihnen selbst am Klavier, alleine am Klavier erschienen, wo Sie auch das noch beschreiben, wie der, ja, wenn man das in Erinnerung hat, ja nicht nur gesungen hat, sondern auch in einem rasenden Tempo seine Geschichten vorgelesen hat, dass man eigentlich kaum glauben konnte, dass er das so schnell kann. Also es war trotzdem verständlich und Sie schildern da auch sehr lustig, warum Sie Dinge auch ablesen, also Texte immer dabei haben und nicht irgendwie Lieder, Strophen auswendig lernen. Mögen Sie das mal erzählen, warum das so ist?
Naja, im Wesentlichen war es meine Entscheidung, als ich schreibe sehr viel und das war immer so und irgendwann hatte ich wirklich ganz am Anfang so ein 10-strophiges Lied mühsam auswendig gelernt, habe es 3-4 Mal gespielt und dann gemerkt, das passt gar nicht. Also das muss ich entweder umschreiben oder am besten gleich was Neues lieber machen. Und dann war diese ganze Arbeit umsonst, das Auswendiglernens. Und also seitdem, das will ich nie nochmal machen, habe ich mir damals gesagt.
Ja. Ich wollte Ihnen mal ein paar Zitate, ein paar Beschreibungen aus dieser Zeit, Ende der 70er, vorhalten, die Sie ganz bestimmt kennen. Ich lese es mal einmal vor, das ist einmal eine Erinnerung von Herwig Mitteregger an Sie. Über Manfred Maunbrecher, er hockte vor dem Klavier, gewundener Rücken, den Kopf seitwärts zu uns gedreht und seine Hände schlugen von schräg unten auf die Tasten ein. Eine Bogenbewegung, ein Krakenkampf, er kroch in dieses heilige Instrument, als wäre er allein mit ihm, als hätten wir hier nichts zu suchen und er hatte so wenig Respekt vor ihm wie Johnny Rotten vor dem Papst. Es sah mörderisch aus. Das ist die eine Erinnerung, die andere weiß ich nicht zuzuordnen, aber die finde ich auch sehr hübsch. Manfred Maunbrecher sei jemand gewesen, der habe musiziert, als müsse er die Töne von den Tasten reißen. Fühlen Sie sich da gut skizziert, gut getroffen oder sagen Sie, naja, damals war das so, aber heute ist das anders?
Naja, damals wurden noch nicht so viele Videos gedreht, insofern ich habe mir selten zugeschaut. Also wahrscheinlich war das schon so, es haben ja mehrere so geschrieben. Einer hat auch geschrieben, er sitzt vor seinem Klavier wie der Knecht auf seinem Melkschemel, der die Kuh melken will. Also Ja, wird wohl so gewesen sein. Ich hoffe, dass ich da jetzt etwas dezenter geworden bin in meinen Körperbewegungen.
Naja, man ist ja dann auch eben so unverstellt live, wie das dann eben so ist.
Ja.
Wir machen ein bisschen einen Sprung. Die Lieder kamen auf die Schallplatte. Es funktionierte, sie wurden beachtet, sie haben auch dann gleich Preise bekommen oder sie haben, wurden im Radio gespielt. Damals wurden solche Dinge auch im Radio gespielt. Es wurde natürlich auch, jetzt mal von der Neuen Deutschen Welle abgesehen, viele Liedermacher, die man ja auch Liedermacher eben nannte, zu Recht, beachtet in dieser Zeit. Also mit einer unglaublichen Bandbreite, so von, sagen wir mal, Georg Danzer bis richtig politisches Kabarett. Hannes Wader war natürlich jemand, der viele Leute interessiert hat. Konstantin Wecker haben wir schon gesagt. Mhm. Heinz-Rudolf Kunze, der natürlich nachher auch großen Erfolg hatte mit poppigen Geschichten, die ja nicht minder intelligent sind. Aber das war ja eine andere Spielart sozusagen. Also es gab damals einen Markt für sowas, wenn man das überhaupt so abrechnen mag. Und auf einmal kamen sie da rein. Wie kamen sie sich da vor als Schallplatten? Ja, Star ist vielleicht zu viel gesagt, aber jemand, der sozusagen auf einmal mit auf dem Zettel war, auf der Tafel stand sozusagen. Wie kam Ihnen das vor?
Na, ich kann sagen, also ich kann im Nachhinein froh sein, dass ich erst mit 31 damit angefangen habe und nicht mit 21. Weil da wäre ich wahrscheinlich ein bisschen durchgedreht und abgehoben und sehr unangenehm geworden für eine Weile. So habe ich das mit einer sehr viel größeren Distanz alles erleben können und hatte ein bisschen schon die Fähigkeit, neben mir zu stehen. Die man ja auch nicht gerade, also als ganz junger Typ schon entwickelt. Und also einmal ist es so, dass ich nie ein Star geworden bin und dass die Erwartungshaltung der Leute, die mich am Anfang so toll gefördert haben, wie Rakete und die Spliffer und so weiter, Ulla Meinecke, auch die Erwartungshaltung von einigen, auch in der Plattenfirma Sony, also damals noch CBS, war, der startet durch, so wie jetzt gerade dieser Grönemeyer, weil Grönemeyer war auch sehr erfolglos eine Weile und mit der vierten oder fünften LP erst ging das war dann die mit Bochum, ging das raketenartig nach oben. Und so eine Erwartung war eine Weile und das war mir sehr unheimlich und gleichzeitig habe ich innen drin immer dieselbe Stimme, die gesagt hat, du gehst nie in den bewaffneten Widerstand, die hat auch gesagt, lass die reden, das wird nie passieren. Und so war das auch. Die Verkäufe waren für so eine Plattenfirma eher enttäuschend, für mich nicht, weil vorher kannte mich niemand, jetzt kannten mich 15.000, das ist doch toll. Aber für die Plattenfirma war das wenig und irgendwann war auch klar, da gibt es keinen Durchstart. Der bleibt auch bei seinem Stil irgendwie. Wir haben da schon in diesen ersten 4, 5 LPs eine Menge experimentiert, aber nie in der Richtung, wie das Heinz-Rudolf Kunze gemacht hat, dass es immer griffiger, immer gängiger, immer schlagwortartiger werden sollte. Dagegen habe ich mich wirklich gewehrt. Und der einzige so richtige Hit war dieses Halbwertzeit und das war ja eigentlich ein Ätzen gegen die anderen Hits, die so, also pathetische Lieder über Tschernobyl oder so gemacht haben. Wolf Mahn damals oder Ina Deta. Und ja, also es war dann klar, das bleibt so, es bleibt auf einem niedrigeren Level, was die Verkaufszahlen angehen. Und da habe ich dann auch gemerkt, so eine bestimmte Riege von Journalisten, die vorher also praktisch fast so um Freundschaft gepoolt hatten, die ziehen sich dann auch wieder zurück. Das fand ich schon auch interessant. Also war auch lehrreich, das so mitzukriegen.
Ich habe da noch ein passendes Zitat von Jim Rakete dazu, nämlich, dass sie der geborene Beobachter von der Außenseite seien und dass der rasche große Erfolg nicht zu ihnen passt, weil sie dann zu einem Mittelpunkt der Party werden würden, wo sie eigentlich lieber von der Seite zugucken würden.
Genau, ja, das ist sehr gut beobachtet von Jim.
Und ja. dann ist das ja auch in der Tat dann so gekommen. Wir wollen unser Gespräch einen Moment unterbrechen für ein wunderbares Lied, das auch sehr bekannt geworden ist von Ulla Meinecke. Und zwar, das ist das Lied Hafencafé, über das wir vielleicht gleich noch ein bisschen reden wollen. Ja, und jetzt hören wir Hafencafé.
Über mir der Himmel, unter mir der Strand. Salz weht mit dem Wind ans Land. Du bist jetzt durchs Check-in, hängst im Flugzeuggurt, hoch über den Wolken festgezogen. Und ich lehne an der Brüstung vom Balkon, überm Hafencafé, hör die ewige Brandung. Hab im Hals einen Brand, fühl mich wie ein Emigrant und träume vom Schnee.
Das war Musik von Manfred Maurenbrecher, zu Gast heute bei NDR Info, der Talk. Wir haben gerade gehört Hafencafé, ein Lied, das von Ihnen gespielt wurde, eine Live-Aufnahme, auch sehr bekannt geworden durch eine Aufnahme von Ulla Meinecke. Wenn Sie heute auf die Bühne gehen, gehen Sie da ganz frei ran oder überlegen Sie, was passt zu dem Abend dazu, was möchte ich gerne machen oder wie konzipieren Sie so einen Abend?
Naja, kommt immer darauf an, wie die gerade neueste CD ausgestattet ist, was da drauf ist. Also ich habe immer ein paar Lieder, die schon da waren, ehe die neue CD aufgenommen wurde. Die habe ich dann auch schon gespielt und nehme mir dann vor, auch noch ein paar, die im Studio entstanden sind, dazu zu proben. Und sagen wir mal so, dass die Hälfte des Programms aus diesen Neuigkeiten besteht. Und die anderen mische ich dazu, je nach Laune eigentlich. Zum Beispiel gibt es ein Lied, das heißt No Go. Das spielt, das ist so 5 Jahre alt etwa, das spielt in Griechenland unter Touristen und ist ein eher politisch lustiges Lied, so mit so ein bisschen ein paar Fiesheiten drin. Und das mündet genauso wie das Hafencafé, wie wir es eben gehört haben, in so einem immer schneller werdenden Sotaki. Und es gab mal eine ganze Kette von Auftritten, wo ich dieses No-Go ganz am Anfang gespielt habe und Hafencafé dann als erste Zugabe und dann eben sagen konnte, am Anfang waren wir am Mittelmeer und jetzt am Ende sind wir wieder da mit einem Stück, das ich vor 40 Jahren, 1981, angefangen habe zu komponieren, so nach einem Aufenthalt auf der Insel Kreta. Und dann ist eben der Anfang und das Ende dieser schneller werdende Sotaki, was so eine Art Klammer dann herstellt. Das so in der Art überlege ich mir das.
Die Geschichte vom Hafencafé und von dem Aufenthalt auf Kreta, vielleicht kommen wir da nochmal eben drauf zu sprechen. Sie haben einen Winter auf Kreta verbracht, was ja schon mal eine erstaunliche Geschichte ist. Was haben Sie da gemacht?
Meine Doktorarbeit geschrieben. Ich hatte einen Teil jedenfalls davon. Ich hatte das Riesenglück, dass ich damals so ein Graduiertenstipendium bekommen habe und das bedeutete 800 Mark im Monat, was wirklich sehr viel Geld war. Und das war egal, wo ich das ausgebe. Und ich habe dann eben 2 Monate die Universitätsbibliotheken unsicher gemacht und alles rausgesucht, was für meine Arbeit notwendig war, hier in Hamburg besonders viel.
Ja, Sie haben über Hans-Henny Jahn.
Genau, und dessen Nachlass liegt ja hier in der Unibibliothek und da war ein ganz toller Oberbibliothekar, Dr. Burmeister, der mich da durch diese ganzen Briefe und all das durchgeführt hat. Und als ich das alles zusammen und kopiert hatte, bin ich nach Kreta gefahren. Erst mit einem Freund und der fuhr aber dann nach 2 Wochen wieder weg. Und ich habe dann gedacht, ich bleib mal den Winter hier. Ich hatte eine Schreibmaschine mit und habe so viel gearbeitet, wie es ging. Aber bin auch viel gewandert. Als es wärmer wurde, wieder geschwommen. Und diese Zeit in dem kleinen Dorf, wo dann irgendwann ich der einzige Fremde für eine Weile war, das war eigentlich unwiederbringlich. Sowas habe ich danach nie mehr erlebt. Das war sehr schön.
Unter anderem ein Ergebnis nicht nur Ihre Doktorarbeit, sondern auch das Lied Hafencafé,
genau,
das wir gerade gehört haben.
Ja.
Genau. Ja, und dann, wenn man dann schon weiter erzählt, wie es gegangen ist, jetzt springen wir ein bisschen weiter zu den Hallen, die Sie damals vollgemacht haben. Die Stadthallen waren es dann zumindest oder die Schallplatten, die Sie rausgebracht haben und die Erwartungen, die Sie dann vielleicht doch nicht Ihre eigenen, aber die der Plattenfirma ganz erfüllen konnten. Gab es auch eine Zeit, wo deutsche Musik überhaupt keine Konjunktur hatte und das hatte weniger mit Manfred Maurenbrecher zu tun, als dass das einfach so war. Ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht können Sie das erklären, aber jetzt mal von Herbert Grönemeyer abgesehen, wollte man das eigentlich ein paar Jahre lang nicht hören.
Ich würde sagen, 1,5 Jahrzehnte fast, also von so Mitte, Ende der 90er bis Mitte, Ende der 2000er. für mich hängt es, ich kann es auch nicht wirklich erklären, aber es hängt zusammen mit einer ganzen Generation von Medienschaffenden, die vielleicht überfüttert waren von diesem, von der neuen deutschen Welle, von diesem, auch dem, der Verbindung von Musik und politischem Anspruch, von dieser ganzen Liedermacherkultur, die ja eine Weile in den 70ern und bis Mitte der 80er eine Hochkonjunktur hatte und eigentlich nur gelobt wurde. Und danach musste dann eine Generation kommen, die das ganz scheiße fand, die das unerträglich fand, die nur Witze darüber gemacht hat. Und eigentlich ist durch das, was in Berlin anfing als Lesebühnenkultur, ganz junge Leute, die sich Texte vorlesen und Pointen machen und politische so Thesen und neue Formen da auch ausprobieren, Dialoge, alles Mögliche. So ging das in Berlin wieder los, in anderen Städten mit irgendwelchen Poetry Slams. Und da kam die Musik dann wieder rein. Und irgendwann war eine nachfolgende Generation da von Leuten, die wieder deutschsprachig musiziert und getextet haben. Und dann konnte diese Generation von Medienschaffenden, die das alles so furchtbar und so eigentlich vernichten wollten, die konnten gegen diese ganz Jungen nicht mehr an, weil sie mussten ja auch irgendwie im Trend bleiben. Und wenn der Trend sich umkehrt, dann hängen sie sich da wieder ran. Aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, dass ein Jahrzehnt lang deutschsprachig als peinlich galt. Und diese Leute, die ich ja zum Teil auch kenne, die so drauf sind, die dann heute auch so tun, als wären sie so nie gewesen, also die tun mir ein bisschen leid, weil wer so wenig Kontakt zu den eigenen Wurzeln hat, der ruft dann auf der Gegenseite auch sowas hervor, was jetzt in so schrecklichen Dingen wie der AfD mündet.
Sie haben in dieser Zeit oder in diesen Jahren, ich glaube, man kann das ja gar nicht voneinander trennen, Drehbücher geschrieben. Und zwar unter anderem habe ich gelesen für Alarm für Cobra 11, was man gar nicht mit den Namen Manfred Maulbrecher zusammenbekommt.
Ja.
Wie ist das dazu gekommen?
Naja, das war irgendwie, also mir ist eigentlich immer viel, also ich hatte nie Sorgen, dass ich irgendwie finanziell vor die Hunde gehe. Irgendwie ist mir immer was Gutes da passiert und bin auch jemand, der davor eigentlich keine Angst hat. Und das war tatsächlich Mitte der 90er mal eine Zeit, wo ich wenig Auftritte hatte und wo das alles ein bisschen mühsamer wurde. Und ich gehe mit meinem Sohn spazieren durch Berlin-Schöneberg und der ist, Max war damals 6 und irgendwie denke ich, hier wohnt doch ein alter Bekannter von mir, auch aus dem Spliff-Umfeld, so ein Texter, Hubert Skulut. Was macht der eigentlich? Ich will doch mal gucken, ob der hier noch überhaupt wohnt, so also in der Straße. Und sehe sein Schild, klingle, gehe mit Max zusammen, sage, wir besuchen mal jemanden, den ich lange nicht gesehen habe. Hubert macht auf und sagt, wo kommst du denn her? Wir haben uns ja Jahre nicht gesehen, du kommst gerade recht. Ich sitze hier an Manuskripten für so eine verrückte RTL-Serie und komme irgendwie nicht weiter. Hättest du Lust, da mitzuarbeiten? Ich sage, ja, ich bringe mal das Kind nach Hause und dann können wir eigentlich gleich anfangen. Ich hab ehrlich gesagt Zeit und brauche Geld. Und ja, und das war Cobra 11. Also das hieß damals noch nicht so. Der Name Cobra 11, den habe ich mir übrigens einfallen lassen, also in so einem Dialog. Und die haben dann gesagt, okay, das könnten wir eigentlich als Titel nehmen.
Ach, das ist
leider
ja ein Ding.
Leider habe ich es mir nicht patentieren lassen.
Das ist ja ein Ding.
Ja.
Das ist ja ein Ding. Also doch, also ich nehme zurück oder versuche umzudrehen, was ich gesagt habe. Den Namen kriegt man doch zusammen ab jetzt mit Manfred Maulbrecher.
Ja.
Ja. Aber Sie haben schon erzählt, was ja tatsächlich dann wieder passierte, war, wenn wir nochmal auf diese Musikszene zurückkamen, dass auch Leute wieder zu kleinen Bühnen gingen. Also sei es zu einer Kneipen-Poetry-Slam-Geschichte. Also da wuchs ja eine Generation nach, die auch dann, also jetzt mal von den Machenden abgesehen, also vom Publikum her gesehen, Lust hatte, in der Nachbarschaft irgendwo hinzugehen, um sich unterhalten zu lassen.
Allerdings.
Also fern von Fernsehen, Kino, vielleicht Theaterbühnen, was weiß ich, Musicals, sondern kleine Geschichten, enge Räume, direkter Kontakt zum Künstler.
Genau.
Das war natürlich etwas, was ihnen in die Hände spielte quasi.
Ja. Und ich war total glücklich und dankbar, dass durch auch wieder Zufälle irgendwann in derselben Zeit eigentlich, 95, 96 war das alles, ganz junge Schreiber, die ich kennengelernt hatte bei einer Veranstaltung und die so eine Lesebühne gerade am Initiieren waren, mich gefragt haben, ob ich die nicht mitgründen will. Und das war die Reformbühne Heim und Welt, also praktisch die zweite Lesebühne in Berlin, die sich gründete. Und das war, ich weiß gar nicht mehr, 95, 1. Januar, glaube ich, hatten wir unsere erste Vorstellung. Und da war ich begeistert dabei. Ich war der Älteste, war 15 Jahre älter als alle anderen. Aber irgendwie dachte ich, das ist doch toll. Also da kannst du, ja, da wirst du mal wieder gefordert. Und so war's.
Das haben Sie ja dann regelmäßig gemacht. Also ich weiß nicht genau, alle 4 Wochen oder wie lief das so?
Nee, jede Woche.
Jede Woche.
Also Reformbühne, alle diese Bühnen treffen sich eigentlich einmal die Woche. Und die Reformbühne, da war sogar die Maßgabe, man muss jedes Mal was Neues mitbringen. Das war dann nach einer Weile für mich zu anstrengend. Also weil dann wird es wirklich irgendwann, bringt man irgendeinen Käse mit, nur um was zu haben.
Waren Sie da anders gefordert oder wie war das da so mit umzugehen? Da hat ja wahrscheinlich niemand auf Hafencafé oder so gewartet.
Habe ich gedacht, aber das stimmte nicht. Also als ich das Hafencafé nach einem halben Jahr das erste Mal gespielt habe, war die Begeisterung groß. Und ich hatte immer gedacht, na, die wollen mehr so satirische Sachen und sowas. Und dann war, Mensch, oh, ist das schön, warum machst du nicht öfter sowas? Naja, klar. Und wir haben ja dann zu dritt dieses Mittwochsfazit gegründet. Das war, glaube ich, Mitte 96. Horst Ebersdorf, Bjerg und ich. Und da war die Maßgabe, wir machen jeden Monat ein neues Programm und jeder schreibt zwei Stücke für einmal im Monat. Das war dann ein bisschen besser planbar und wir hatten ein stetig wachsendes Fanpublikum. Also muss man sagen.
Das sind natürlich auch so Phänomene, die lange ja vom Kulturbetrieb, also sowas wie unsere Redaktion, vielleicht Kulturredaktion, Zeitung, gar nicht so richtig für voll genommen wurden. Was sich ja als, na, ich sage mal als Irrtum, aber als doch ziemlich ignorant darstellt, im Nachhinein zumindest, weil diese Bühnen jedes Mal das Haus voll hatten, denn nicht nur in Berlin, auch in Leipzig oder in Hamburg gab es eine andere Szene, manchmal ein bisschen anders gelagert, aber auch so Leute wie Horst Evers beispielsweise funktioniert ja wirklich für ein ganz großes Publikum, ein ganz treues Publikum. Es gibt ja ähnliche andere Beispiele mit eigenen Spielarten, wo Leute wirklich darauf warten, was lesen die heute vor. Klar. Also und das gibt es ja immer noch in größeren Zusammenhängen, aber auch noch in kleinen Sachen, wo das so funktioniert. Mir kommt es immer so vor, ich weiß nicht, ob es Ihnen ähnlich geht, dass Leute, also ein Publikum da auch so was Echtes sucht. Also so einen echten Künstler, der sich wirklich aktuell vielleicht Gedanken macht. Man hat auch Lust zu lachen, man hat Lust zusammen zu sein gegen alles, was so teuer geworden ist vielleicht, weit weg ist.
Ja, also ich glaube, dass dieses Bedürfnis nach Direktheit und nach Einfachheit ist also das ist nicht zu, das kann gar nicht vernichtet werden. Da kann die Wirtschaft sich so anstrengen, wie sie will. Und entweder reagieren Medien darauf oder sie verlieren den Anschluss. Also ich würde mal sagen, es gab mal diese Sendung Unterhaltung am Wochenende im WDR. Die haben versucht, den Anschluss zu halten. Ich habe die auch öfter moderieren dürfen und habe das also da mitgekriegt, wie Leute auf den Tag hin irgendwas geschrieben haben, Kabarettisten aus dem ganzen Land, die dann dahin kamen, eingeladen wurden und eben Sachen, die tagesaktuell waren, da abgelassen haben. Und wer dahin kam und nur seine alten Nummern abgezogen hat, der war im Kollegenkreis nicht gut angesehen. Also da war so eine Norm auch. Du musst da schon ein bisschen was für tun auch und musst sagen, hier, gestern stand das in der Zeitung und so reagiere ich darauf. Und so ähnlich ist es ja bei den Lesebühnen auch.
Da sind Menschen ja auch sehr bekannt geworden. Also Jakob Hein habe ich hier stehen, Boff Bjerg, Horst Evers habe ich schon genannt. All diese und viele andere haben vor einigen Jahren, ich habe sie hier direkt vor mir, eine Hommage an sie aufgenommen. 62 Lieder und das sind 3 CDs voll mit, ich weiß gar nicht wie viel Stunden, Musik von Liedern von ihnen. Und das ist die gesamte Bandbreite, also von Marco Tschirpke bis Nessie Tausendschön, dann ältere Kollegen, Reinhard May, Konstantin Wecker, Hannes Wader, aber auch Götz Alsmann, Ulla Meinecke selbstverständlich, Richard Wester. Das ist schon mal ein warmer Regen, ja, oder?
Toll. Das war ein Riesengeschenk und ich bin bis heute, also ich habe immer wieder meinen Dank dafür ausgedrückt, aber bis heute das Gefühl, ich habe das noch nicht genug gemacht, weil das war so ein tolles Geschenk. Also ich wusste, dass sowas geplant war zu meinem 60. und hatte mir selber zum 60. eine Vierteljahr Reise alleine nach Osteuropa geschenkt. Und ehe ich abgefahren bin, haben wir uns mal getroffen und die haben gesagt, also hier Heiko Werning und Thilo Bock, die diese CD konzipiert haben, wir würden gerne sowas machen und ich fand es toll natürlich und ich bin immer davon ausgegangen, das geht da um den Berliner Kreis, so die Leute, die halt, mit denen man täglich zusammenarbeitet oder die man immer sieht bei den Veranstaltungen, dass das so, na, so eine Runde macht und dass so viele da mitmachen wollten. Das haben die beiden auch, glaube ich, da noch nicht gewusst. Und Andreas Albrecht, der das alles aufgenommen hat, der hat auch damals noch gedacht, das ist überschaubar. Und nachher war es ein Riesending. Also echt toll.
Nun haben Sie selbst auch weiter Lieder geschrieben und in den letzten Jahren sind einige rausgekommen. Wir sprechen über ein neues Album, das Flüchtig heißt, beispielsweise, aus dem Sie auch jetzt auf den Bühnen singen werden. Lassen Sie uns einen Titel davon hören. Der Titel heißt Der Fuhrmann.
Sag du mir nicht, ich sollte mich mehr pflegen. Ich hock am Weg, du kommst vorbei. Ich hab für alle meine Töne einen Segen. Ich mach ein bisschen Krach, der Weg ist frei. Wenn du zurück bist aus der Kirche, frisch gebeichtet, dann geht's zum Tanz und du achtest auf nichts mehr. Also lass mich, wie ich bin, für mein Zeugs reicht es. Ich spiel mein Lied, du hörst ganz gern mal her.
NDR Info, der Talk, heute mit Manfred Maurenbrecher. Wir haben gerade gehört, das Lied Der Fuhrmann von Ihrem neuen Album Flüchtig. Da gibt es viel drüber zu erzählen, aber vor allem eine Zeile ist mir im Gedächtnis. Mein Blick, ein Lasso, das die flinken Füße fängt. Mhm. Das ist natürlich ein Text, der in diesem Bild des Fuhrmanns, die in diesem Lied vorkommt, aber das könnte auch gut zu Ihnen passen. Mhm. Also beobachten, etwas aufnehmen, würden Sie sagen, das stimmt?
Ja, also ich würde bei dem ganzen Lied sagen, das ist eigentlich auch ein Selbstporträt. Eigentlich müsste das, wenn man so ein Maler hätte es genannt, Selbstporträt als kubanischer Fuhrmann in der Stadt Trinidad. So, weil man, ich war auf Kuba im Februar und habe da so einen Typ kennengelernt und habe immer gedacht, das könntest du sein, wenn du in Kuba leben würdest.
Ich spiele mein Lied, ich sitze schon ewig hier. Mhm. Würden Sie auch sagen, das ist dann so, passt zu diesem Bild dazu?
Na klar. Ja, ja, ein Typ, der vor der Kirche sitzt und seine Musik macht, egal welche Welle von Generationen jetzt kommt. Genau. Mhm.
Zu einer dieser Beobachtungen fällt mir dazu gerade ein, ist natürlich auch die Geschichte Das alte Fahrrad, das Lied Das alte Fahrrad, wo Sie beschreiben, dass ein alter Mann sein Fahrrad schiebt. Mhm. Und am Ende kommt dann, oder in der Mitte kommt eine Zeile, oder schiebt das Fahrrad ihn. Das genau. ist so eine ja. typische Maurenbrecher-Drehe, oder?
Ja, stimmt.
Ja, mhm. ja, ja. Ja. Das Album heißt Flüchtig und eine andere Zeile ist mir im Kopf, mach dich noch zornlaut unter der Hornhaut. Was macht sie denn zornig im Jahr 2017?
Zornig macht mich, dass wir mit der Ausstattung, die wir haben und mit dem Reichtum, in dem wir leben, auch wenn wir hier arm sind, also auch die hier arm sind, leben in einem großen Reichtum verglichen mit vielen anderen. Zornig macht mich, dass wir immer noch nicht in der Lage sind, und da schließe ich mich ein, wir sind alle noch nicht in der Lage, die Welt als Ganzes zu sehen und zu sehen, dass wir Dinge tun müssen, um sie zu erhalten, die auch von uns Verzicht erfordern. Wir müssten diese vielen Menschen, die jetzt hierher wollen, empfangen mit einem großen, freundlichen Plan. Wir müssten versuchen, sie, wenn das gewünscht würden, das würde sicher gewünscht werden, sie auszubilden, sie hier mit allem Möglichen auszustatten, dass sie dann in ihre Länder zurückgehen können und dort was verändern können. Aber das würde ganz viel Umschichtung bei uns bedeuten. Und dazu ist so niemand bereit, von ganz links bis ganz rechts. Das macht mich wirklich zornig.
Wenn Sie auf die Kultur gucken, wie wir miteinander umgehen, das ist natürlich dann die politische Kultur, aber auch sowas wie, na sagen wir mal, so eine Tonart, die angeschlagen wird. Viele haben jetzt, auch gerade im Zuge der Bundestagswahl, das Gefühl, das ist irgendwie rauer geworden in Deutschland. Man ist irgendwie ruppiger miteinander. Mhm. Man kann weniger vielleicht auch aushalten, aber es gibt auch wirklich mehr unzufriedene, wütende, laut schreiende Menschen. Wie empfinden Sie das? Wie erleben Sie das?
Ja, ziemlich schrecklich. Also ich wundere mich immer, dass da so viel Geduld auch noch da ist. Also gerade in so Gebieten, ja, wo manche ja richtig schon von rechts, von befreiten Gebieten reden. Also bestimmte Gegenden, wo sich fremdländisch aussehende Menschen echt fürchten müssen, rumzulaufen, dass man das so freundlich hinnimmt. Also ein Stück, was nicht auf der CD ist, aber zum Download bereitsteht, ist eher ein Text mit Musik, beschäftigt sich damit und nämlich damit auch, dass die Justiz in bestimmten Gegenden nach rechts gar nichts mehr unternimmt und vielleicht sogar so eine Art rechte Gegenwehr mit aufbaut. Und all diese Dinge finde ich ziemlich erschreckend. Und gleichzeitig sage ich mir, hysterisch werden bringt es überhaupt nicht. Eigentlich mit Gelassenheit und Härte dem begegnen.
Aber auch eben den Worten, die man dafür finden muss, vielleicht, ja, um es zu sagen.
Na klar, also es wird nie sowas sein, dass ich, also ich glaube nicht, dass ich an einen Punkt komme, wo ich sage, diese Themen klammere ich aus Angst vor meiner eigenen Gesundheit oder so. Das, so weit wird es nie kommen. Also wir sind eigentlich verpflichtet, das zu thematisieren.
Ich spiele mein Lied, ich sitze schon ewig hier. Vielen Dank, Manfred Mauerbrecher.
Danke auch für das lange Gespräch. Schön.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.